Also mal zum Ersten, was wollen wir eigentlich erreichen mit der Erlebnispädagogik? Was ist das Ziel davon? Das Ziel im Großen und Ganzen ist ganz einfach zu definieren. Es geht einfach darum, den Herrn Jesus ganzheitlich zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff ganzheitlich schon mal benutzt habt, aber ganzheitlich bedeutet mit allen Sinnen. Ich sage das, weil wir haben das stückweise verlernt in unserer westlichen Welt, denn gerade, glaube ich, im letzten Jahrhundert haben wir versucht, alles intellektuell und rationell zu erklären und zu vermitteln. In all unseren Schulen, Universitäten wird fast ausschließlich nur auf der Schiene von der frontalen Vermittlung wird Wissen weitergegeben. So wie wir es jetzt machen zum Beispiel. Und es ist nicht immer das Beste. Denn im Extremfall erzeugt das dann die Theoretiker, im Fachjargon sagt man Fachidioten, gell, die zwar alles wissen, aber nicht in der Lage sind, eine normale Konversation zu führen. Vielleicht kennt ihr auch so Leute, die unheimlich klug sind, aber nicht leben können. Und das kommt sicher stückweise davon, weil wir nur auf der intellektuellen Schiene gewohnt sind zu lernen. Und bei dieser einseitigen Art von Vermittlung, da stoßen wir auf Grenzen. In der Wissenschaft spricht man ja von einer rechten und einer linken Gehirnhälfte. Und man sagt, ich weiß nicht, wie Sie das genau herausfinden können, aber man sagt, dass die rechte Gehirnhälfte, die ist verantwortlich für das gefühlsmäßige Denken, die linke Gehirnhälfte, die ist mehr für das logische, abstrakte, für das analytische Denken da. Man nennt diese Gehirnhälften auch Hemisphären. Aber eine Seite, eine Hemisphäre kann immer nur ein gewisses Stück der uns umgebenden Realität wahrnehmen. Also mit dem Intellekt kannst du immer nur stückweise etwas erfassen, niemals ganz. Und wenn ich jetzt spreche von der ganzheitlichen Vermittlung der Botschaft vom Evangelium, dann meine ich, dass wir alle Sinne ansprechen, um das ganze Bild, die Realität zu erfassen. Okay? Zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, Norwegen, Schweden, Finnland, auch in Nordamerika, USA, Kanada, da gibt es das seit langem. Man nennt sie die Volkshochschulen in den Nordländern. In Nordamerika nennt man sie die Outward Bound Schools oder Learning by Doing Experiential Learning. Gibt es verschiedene Namen. Wo sie durch Aktivitäten in der Natur und durch die Gemeinschaft in der Gruppe gewisse Werte vermitteln. Nicht nur frontal. Das ist bei uns in den deutschsprachigen Ländern, haben wir das bislang etwas beiseite geschoben, diesen Aspekt. Jetzt schon langsam, ist interessant, ist direkt eine Erweckung da. Die Outward Bound Schulen gibt es erst seit 10 Jahren in Deutschland. Und erst jetzt fangen sie an, ein bisschen erfolgreich zu sein. Aber der Punkt ist der, man kann nicht alle Dinge mit dem Intellekt erkennen. Darum hat uns unser Schöpfer Gott auch andere Sinnesorgane gegeben, wie Gefühl, Geruch, Tastsinn und all das. Und wir sollen sie auch verwenden. Diese Sache hat man inzwischen erkannt, auch in unserem deutschsprachigen Raum. Und es ist interessant, manchmal schwenkt der Pendel von einem Extrem ins andere, gell? Das kennen wir. Vom rationalen, intellektuellen, logischen Schiene, und wo sind wir heute? Im New Age. Das ist auf der geistlichen, die irrationale Schiene, total das Gegenteil. Das Beste ist immer die Mitte. Aber es ist unwahrscheinlich in Österreich zum Beispiel die Mondphasenbücher. Bei uns, die Friseure, habe ich gerade vor 2 Tagen eine Konversation gehabt, die Friseure, an gewissen Tagen müssen die extra Hilfen einstellen, weil da gibt es gewisse Tage, wo die Haare besonders gut wachsen, wenn du sie an dem Tag schneidest. Das nehmen die Leute so ernst, das glaubt man gar nicht. Und Ich würde sagen, in Österreich sicher 50%. Du kannst mit jedem Zweiten sprechen, der weiß genau, wovon du sprichst. Die haben so ein Mondphasenbuch. Wann du die Ernte aussiehst, wann du die Haare schneiden lässt, wann du das und das machst. Wird so ernst genommen. Ja. Das ist auch der Grund, weil der Bendel ist jetzt geschwenkt, das ist auch der Grund, warum die Outward-Bound-Schulen, die erlebnispädagogischen Schulen im deutschsprachigen Raum zurzeit eine Hochkonjunktur haben. Das ist der Grund dafür. Die Menschen sind einfach müde heute, Dinge immer nur mit dem Intellekt zu verstehen. Sie wollen Dinge erleben. Erleben, das ist heute ein ganz großer Begriff. Was heißt erleben? Erleben heißt das Leben erfahren, das Leben auskosten. Oder am eigenen Leib etwas spüren, Adrenalinspiegel heben, Angst verspüren. Das wollen die Leute. Drum heute die Abenteuerschulen in Österreich, die florieren zurzeit. Ganz egal, was du machst, Bungee-Jumping oder sonst irgendwas, das floriert. Leute wollen wieder was erleben. Vor 10 Jahren hat es das auch kaum gegeben. Es ist interessant, wenn man diesen Trend so ein bisschen wahrnimmt. Nun, wir als Christen müssen und dürfen nicht jeder neuen Idee nachlaufen. Das ist mal wichtig zum einen. Wir müssen nicht jede Konjunktur, die gerade im Trend mit jetzt mitmachen. Und darum müssen wir bei allen Belangen, und das trifft auch auf die Erlebnispädagogik zu, an der Heiligen Schrift prüfen, ob etwas verantwortbar ist oder nicht. Das müssen wir in allen Bereichen so tun, das trifft auch auf die Erlebnispädagogik zu. Was sagt die Bibel dazu, zu diesen ganzen? Ich kenne einige, liebe Brüder und Schwestern, die werfen mir auf jeden Fall vor, dass ich noch immer Ski fahre, wo doch der Kunstschnee die ganze Natur zerstört, was übrigens nicht stimmt. Aber die haben eine gewisse Vorstellung, wenn du Christ bist, dann darfst du das und das und das nicht mehr tun. Nun, ich bin anderer Meinung. Aber meine Meinung ist nicht wichtig. Genauso wie ihre Meinung nicht wichtig ist. Wichtig ist die Meinung Gottes. Was sagt Gott zu dem? Zum Beispiel zu zum Skifahren hat er nichts gesagt konkret jetzt. Aber allgemein jetzt zu dieser Erlebnispädagogik, zur Bewegung. Erlebnispädagogik, ich möchte auch noch dazu sagen, das ist einfach ein Begriff, der musste halt erfunden werden, so wie viele Begriffe erfunden werden müssen, damit das Kind einen Namen hat. Und dann klingt es kompliziert genug und dann kannst du es an den Universitäten lehren. Das ist der ganze Grund, warum es heute so Ausdrücke gibt. Aber im Prinzip ist meistens nicht viel dahinter. Erlebnispädagogik heißt ganz einfach, gewisse Werte nicht nur frontal zu vermitteln, sondern dieselben Werte durch Spiele, Aktivitäten, Gemeinschaft, durch Gruppendynamik zu vermitteln. Das ist Erlebnispädagogik, sonst gar nichts. Es soll lebensnah werden. Nun, genau darin ist mir aber der Herr Jesus ein großes Vorbild. Und darum glaube ich, dass Erlebnispädagogik nicht ein neuer Trend ist, sondern eine vergessene Selbstverständlichkeit. Erlebnispädagogik ist eine vergessene Selbstverständlichkeit, dass der Herr Jesus Christus jeden Tag getan hat. Speziell in der christlichen Verkündigung sind wir in unserem Lande, glaube ich, nicht so sehr vom Vorbild Jesu geprägt, als vielmehr von unserer Tradition. Diese frontale Verkündigung, wie wir sie kennen, und wir glauben oft, das ist das einzig Rechte, ist nicht unbedingt das Vorbild Jesu. Ich glaube, es ist unsere Tradition, die uns geprägt hat. Ich habe liebe ältere Brüder, ich nenne sie auch Väter im Glauben, älter sind als ich. Für die ist nur Verkündigung, knallharte Bibelarbeit, 3 Stunden, das ist was. Alles andere, das Zeug kannst du dir vergessen. Ich weiß, sie meinen es von ganzem Herzen gut, aber wenn ich dann die Evangelien durchlese, bin ich nicht überzeugt, ob das biblisch ist. Wisst ihr, was ich meine? Ein ganz lieber Freund, der war gerade bei uns am Downhof, hat unterrichtet, der hat mir ganz begeistert erzählt, dass der Brüderbund eine Skifreizeit macht, irgendwo in Österreich, da war er. Und die haben Vormittag 3 Stunden knallharte Bibelarbeit. Ob das Wetter schön ist oder schneit, ganz egal. Und Nachmittag gehen sie 2 Stunden Skifahren. Und er war ganz angetan davon, weil somit machen sie 3 Stunden sinnvolle Sache und 2 Stunden haben sie halt Spaß. Am Dauernhof, bei uns ist es anders. Wir haben nach dem Frühstück ungefähr 20 Minuten eine Andacht und dann von 10 bis 12:30 Skiunterricht mit den Skilehrern. Nachmittag ist frei, auch zum Skifahren, und abends haben wir 2 Stunden Gemeinschaft und Bibelarbeit. Damit machen wir 4 Stunden sinnlose Arbeit und 2,5 Stunden sinnvolle Arbeit. Also die Prioritäten sind jetzt falsch, wenn man es so sieht. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich die 2,5 Stunden Skiunterricht dazu verwende, um Christus zu verkündigen. Das ist nämlich Erlebnispädagogik. Ich verwende das Skifahren, um den Herrn Jesus lieb zu machen. Aber so manch Eingefleischter, vom deutschsprachigen Raum speziell, Gottesmann, für den ist es nur sinnvoll, knallharte Predigt. Gell? Und ich verstehe das auch, ich bin auch keinen davon böse. Ich möchte nur damit sagen, ich weiß nicht, ob das der einzig rechte Stil ist. Und wenn ich die Evangelien durchstudiere, komme ich zum Schluss, dass wir nicht so sehr von Jesus geprägt sind, sondern von unserer Tradition. Gerade bei christlichen Freizeiten möchte ich eins sagen, und zwar, die Kirchen, wir bieten ja schon jahrelang Aktivwochen an. Das ist ja nichts Neues. Ich bin mir sicher, in eurer Kirchengemeinde, die sind schon mal 2 Wochen mit Jugendlichen nach Jugoslawien, vielleicht früher noch, jetzt ist in den letzten Jahren natürlich nicht mehr, oder Spanien oder Griechenland gefahren, haben eine Aktivwoche und Bibelarbeiten. Das ist ja nichts Neues. Und diese Aktivwochen, da lernt man Menschen kennen, man hat Spaß zusammen, Schwellen werden abgebaut zwischen dem geistlichen und dem normalen Christen. So wird es ja heute leider immer noch gesehen. Und dann hat man eben Bibelarbeiten am Abend. Und diese Freizeiten wird es hoffentlich immer geben, denn die sind sehr gut. Aber die Erlebnispädagogik geht hier noch einen Schritt weiter. Wir machen eben nicht ein entspannendes Freizeitprogramm, um Menschen für die darauffolgende Bibelarbeit vorzubereiten, entspannen, sondern wir benutzen das Freizeitprogramm, um geistliche Werte zu schulen. Das ist der prinzipielle Unterschied zwischen einer erlebnispädagogischen Woche und einer Aktivwoche, so wie wir sie kennen. Das im deutschsprachigen Raum ist das noch etwas fremd, diese Art von Verkündigen. Übrigens, ich glaube, viele haben das schon getan, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ist ja auch nicht schlimm, muss uns ja nicht alles bewusst sein. Aber im Großen und Ganzen ist das noch eher fremd. Es mag uns fremd sein, denn Herrn Jesus Christus war diese Art Verkündigung nicht fremd. Schlag bitte mal auf Markus Kapitel 4. Markus Kapitel 4. Ich möchte euch da an einem Beispiel zeigen. Der Herr Jesus hat Aktivität und Lehre, geistliche Lehre, nie getrennt. Das hat er nie getan. Lesen wir Markus Kapitel 4 und Vers 35 an. Markus 4, 35. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Und dann im Kapitel 5, Vers 1, und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich ein Mann von den Grüften her, ein Mensch mit unreinem Geist. Und dann ist eben die Dämonenaustreibung und so weiter. Was ich euch mit dieser Geschichte zeigen möchte, ist Folgendes. Jesus hat nicht gesagt, so liebe Jünger, jetzt steigen wir ins Boot, das ist weltlich. Wenn wir am anderen Uferende sind, dann steigen wir raus und treiben Dämonen aus, das ist wieder geistlich. Das hat er nicht getan, sondern er hat die Bootsfahrt, das Aktive, dazu benutzt, um den Jüngern etwas über seinen Vater zu erzählen und über sich selbst. Er ist auch nicht aufgestanden, der Sturm war, er hat nicht aufgestanden, hat den Sturm gestillt, seine Sache gemacht, hat sich wieder hingelegt, zu Hause reden wir drüber dann. Nein, er hat die Situation sogleich aufgegriffen, um die Situation zu nutzen, um ihnen etwas vom Wort Gottes klarzumachen. Und das ist Erlebnispädagogik im klassischsten Sinne. Wisst ihr, was mir immer so gefällt? Ich war letztes Jahr in Kassel bei der EC-Tagung und da war das Outward Bound Team, die Erlebnispädagogik betreiben. Ich habe da die Vorträge gehalten. Und Erlebnispädagogik ist ja erst, wie gesagt, sehr neu in Deutschland und Österreich. Und ich bin immer wieder, ich muss fast schmunzeln, wenn sie mir mit all den neuen Erkenntnissen kommen. Und dann schlage ich die Bibel auf und sage, schau mal, vor 2000 Jahren hat einer genau dasselbe gemacht. Es gibt nichts Neues unter dem Himmel, hat der Prediger schon gewusst. Alles war schon mal da. Und alles, was gut ist in der Pädagogik und in der Psychologie, kommt letztlich vom Wort Gottes. All der andere Kram funktioniert sowieso nicht. Das ist interessant zu beobachten. Du kannst das in jedem Bereich machen. Du wirst immer die Ursprünge im Wort Gottes finden. Soll uns eigentlich nicht überraschen, sondern ist selbstverständlich. Ich möchte euch noch eine Sache sagen. Ein Problem sehe ich bei den Aktivwochen. Ich sage euch das einfach mal so, auch wenn ihr es vielleicht öfter macht. Wisst ihr, was mein Problem ist? Nämlich, dass wir bei Aktivwochen das Weltliche, Spaß und das Geistliche, ernsthaft, notwendig, dass wir das wieder trennen. So, jetzt 2 Stunden Spaß, schwimmen gehen, dann 1 Stunde Ernst, Bibelarbeit. Denn ich glaube, das ist eins der größten Probleme, die wir in der westlichen Welt haben, im normalen Leben. Wir trennen Weltliches von Geistlichem. Sonntag, 9 bis 10 Uhr Kirche, geistlich. Am Abend vielleicht nochmal, irgendwo in einer Gemeinschaft, auch geistlich. Montag früh, 7 Uhr aufstehen, Arbeit gehen, weltlich. Mittwochabend, Bibelarbeit, geistlich. Freitagabend, Tennisabend, weltlich. Wir trennen in unserer Welt immer zwischen geistlichem Leben und weltlichem Leben. Und das ist eins der größten Missverständnisse, die es geben kann. Und mit unseren Aktivwochen, glaube ich, unterstützen wir ein wenig dieses falsche Verständnis, so hier ist Spaß und hier ist Ernst. Sondern wir sollten lernen, den Spaß zu verwenden, um Geistliches zu schulen. Damit trennt man die Bereiche nicht mehr, sondern macht sie eins. Ein glaubwürdiger Zeuge Jesu bin ich nur dann, wenn ich lerne, mit dem Herrn Jesus zu leben, egal ob ich predige, ob ich Skifahre, ob ich einkaufe, ob ich Auto fahre oder sonst was tue. Das ist Christenleben, mit Christus zu leben. Jede Minute an meinem Tag, 24 Stunden. Und es spielt keine Rolle, ob ich einkaufe. Auch da brauche ich Jesus. Genauso wie beim Predigen oder beim Beten oder sonst was. Und das müssen wir wieder neu lernen, weil wir es verlernt haben. Es spielt keine Rolle, ob du Diakonissenschwester, Sekretärin, ob du Busfahrer oder Prediger bist, das spielt keine Rolle. Die Frage ist nicht, was man tut, sondern mit wem man etwas tut. Tue ich eine Sache mit dem Herrn Jesus oder ohne ihn? Darauf kommt es an. diese bewusste Abhängigkeit jede Minute an meinem Tag Gott gegenüber, das ist Christsein. Okay, ich möchte mit euch dann, warum ich mir Zeit nehme, euch das zu sagen, ist ein Grund. Und zwar, damit euch bewusst wird, das, was wir hier tun, Erlebnispädagogik, ist nicht etwas Neues, das euch präsentiert wird. Ihr braucht auch nichts Neues lernen in dem Sinn, sondern warum ich das getan habe, ist euch zu zeigen, Erlebnispädagogik ist die Verkündigungsart, die dem Herrn Jesus am nächsten kommt. Frontale Verkündigung hat seinen Platz, wir tun es jetzt gerade. Aber es ist bei weitem nicht die ausschließliche. Okay? In unserem intellektuellen Zeitalter haben wir ein bisschen vergessen, die anderen Sinne zu benutzen, sondern bei uns geht alles über den Verstand, rational. Und das ist nicht gut. Aber im Prinzip gibt es nichts Neues. New Age ist Old Age. Okay? New Age, die glauben immer, die haben ein Neues erfunden. Alles in der Bibel drinnen. Okay? Eins auch noch, Erlebnispädagogik ist keine Methode, sondern ist eine Haltung Gott gegenüber. Wisst ihr warum? Wisst ihr, worum es Jesus Christus ging, während er auf Erden lebte, 33 Jahre? Es ging ihm einzig und allein darum, seinen Vater Ehre zu bringen und den Menschen zu retten. Und dazu hat er alles verwendet, was ihm Gott gegeben hat. Und das ist, was wir wieder lernen müssen. Alles verwenden, was uns zur Verfügung steht, um Gott Ehre zu geben und um Menschen retten zu können. Das ist ein gewisser, ich nenne das ein Killerinstinkt. Kennt ihr den Ausdruck? Wisst ihr, gewisse Christen, die haben einen Killerinstinkt. Ein Ziel, ich muss Gott Ehre bringen, ich muss Menschen erreichen. Und dieser Killerinstinkt, der macht sie erfinderisch. Und darum sage ich, Erlebnispädagogik, erfinderisch sein, kreativ sein, ist nicht eine Technik, die du lernen kannst, es ist eine Haltung. Wenn unsere Haltung sagt, ich möchte dich ehren, Gott, und ich möchte diese Menschen erreichen, und dann denkst du nach, wie kann ich das tun? Wie kann ich diesen 6-jährigen Kindern erklären, dass Gott sie liebt und dass sie ihn brauchen? Wenn da der Instinkt ist, sie zu Gott zu führen, das macht dich zum Erlebnispädagogen, nicht die Methodik. Es war witzig, gerade vor ein paar Wochen habe ich Ski unterrichtet, die ganze Woche mit meiner Gruppe. Und dann beim Lift hochfahren, das sind immer die besten Zeiten, weil da habe ich nur einen, da kann ich gut reden mit ihm. Gell? Als sie fragen, bist du Christ, sagt er nein, sagst du, kannst einer werden, weißt du wie? Oder wenn er sagt, ich bin Christ, dann fragst du ihn, was meinst du eigentlich damit? Gell? Aber einer hat mir gesagt, das war gerade vor einem Monat oder so, hat er gesagt, weißt du, Hans-Peter, ihr habt eine interessante Technik, Jesus zu vermitteln. Ihr redet von Jesus nicht nur in den Bibelstunden, sondern auch tagsüber. Interessante Technik. Ich habe ihm erklärt, mein lieber Freund, das hat nichts mit Technik zu tun. Wenn Jesus mein Leben ist, dann werde ich von ihm reden. So wie du von deiner Frau sprichst, von deiner Arbeit, von deinem kaputten Knie, hast du mir gerade erzählt. Das ist interessant. Wisst ihr, was auch interessant ist? Ein paar sagen mir, weißt du was, Hans-Peter, du redest dauernd nur von Jesus. Aber, dann sage ich ihm, jetzt sind wir die Gondel gefahren, hat genau eine Viertelstunde gedauert. Weißt du, worüber wir 10 Minuten gesprochen haben? Über dein kaputtes Knie. Und 3 Minuten haben wir jetzt über Jesus gesprochen. Und du sagst, ich rede dauernd über Jesus. Wisst ihr, weil wir das total verlernt haben, ganz natürlich über Jesus zu reden, wenn es jemand tut, kommt es uns ganz komisch vor. Der ist extrem. Nein, dann bist du erst normal. Lernen ganz natürlich über den Herrn Jesus zu reden, ihn zu bekennen. Das ist, was wir lernen müssen im Alltag. Nicht dieses Trennen. Ich bin so stark dagegen und das hat unsere westliche Welt so geprägt. Und das ist so falsch. Ein anderer in derselben Woche hat mir gesagt, Hans-Peter, bei euch am Tauernhof, da ist das Glaubensleben so lebendig, so amerikanisch. Ich habe gesagt, mein lieber Freund, ich bin kein Amerikaner, ich bin Ramsauer. Hat nichts mit amerikanisch zu tun, ich lebe halt mit ihm. Und darum rede ich auch von ihm. Wisst ihr? Man glaubt immer, es sind Techniken, aber das hat nichts mit Technik zu tun, das hat etwas mit deiner Herzenshaltung Gott gegenüber und dem Menschen gegenüber zu tun. Und das macht dich zum Erlebnispädagogen, niemals die Technik, die du lernst oder nicht lernst. Übrigens, wenn du zum Beispiel ein Buch jetzt über Erlebnispädagogik liest, Erlebnispädagogik ist ganz stark eingeschränkt. Man muss ja heute alle Begriffe irgendwo einschränken, sonst kommt man ja nirgendwo hin. Unter Erlebnispädagogik versteht man nur Dinge in der Natur, wie zum Beispiel Klettern, Raften, Höhlen gehen und so weiter. Aber ich verstehe unter Erlebnispädagogik viel mehr, viel weiter, viel breiter. Alles, was mit Erleben zu tun hat. Das kann aktives Erleben sein, so wie zum Beispiel den Berg hochklettern. Das kann passives Erleben sein, wie die Schwester Karin gestern mit dem Stein. Sie hat nichts getan, aber sie hat was erlebt. Versteht ihr? Es muss nicht immer aktiv sein, es kann passiv sein. Auch unter Erlebnispädagogik verstehe ich nicht nur körperliches, sondern auch mentale Erlebnispädagogik. Ich werde euch dann ein paar mentale Erlebnisse vermitteln. Okay? Die Art und Weise, jetzt, das ist auch für euch wichtig, weil ihr wohnt ja nicht alle in den Bergen, ihr seid nicht alle Bergführer. Darum die Art und Weise, wie ihr Erlebnispädagogik anwenden könnt, ist natürlich abhängig von wo du wohnst, was du kannst oder nicht kannst, was du für Gaben hast und was du für eine Persönlichkeit hast. Man spricht in Erlebnispädagogik von drei Bereichen, die man beherrschen muss, um Erlebnispädagoge zu sein. Der erste Bereich, das sind die Hard Skills. So wie in vielen Dingen muss alles Englisch sein heute, gell? Dabei sind wir ja Deutsch. Aber so nennt man das. Ich kann sie aufschreiben, gell? Das erste sind die Hard Skills. Skills heißt Können. Hard heißt hart, hartes Können. Ich sage euch dann, was ich meine. Das zweite sind die Soft Skills und das dritte sind die Metal Skills. Was heißt das? Hard Skills sind jene Fähigkeiten, die technisch-instrumentalen, zum Beispiel, indem ich Bergführer bin, beherrsche ich die Hard Skills, um Menschen sicher auf den Berg und runter zu, rauf und runter zu kriegen. Oder du kannst Raftlehrer sein oder das Ganze, was immer für Zeug es gibt da. Das sind die Hard Skills. Die Soft Skills, die Weichen, das Weiche können, das bezieht sich auf unsere, ob du ein Psychologe bist, auf die sozialpädagogischen Fähigkeiten. Kannst du auf Menschen eingehen, auf sie hören, Probleme aufgreifen, erkennen. Das sind die Soft Skills. Und der dritte Bereich, den man in der Erlebnispädagogik sagt, der wichtig ist für einen guten Erlebnispädagogen, das sind die Meta Skills. Das ist meine Kommunikationsfähigkeit zum Beispiel. Ich kann ja zum Beispiel alles Wissen über die Bibel haben, über den Herrn Jesus, aber ich kann es vielleicht nicht vermitteln, weil ich einfach keine Gabe der Predigt habe. Meta-Skills, das sind Kommunikationsfähigkeit, Konfliktbewältigung. Wenn jetzt ein Streit entsteht in der Gruppe, wie trittst du als Leiter diesen Streit entgegen? Wie greifst du es an? Ob du darin, das sind die Meta-Skills, das ist die Persönlichkeit, die du hast. Auch der gesunde Menschenverstand gehört zu den Meta-Skills. Einfach gesunder Menschenverstand. Das hilft oft sehr viel mehr als so manche Ausbildung. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir eine kurze Pause. Und dann werden wir ein paar praktische Beispiele von der Bibel nehmen Und dann werde ich euch erklären, wie ich diese Beispiele verwende in mit der Gruppe, mit der ich gerade arbeite. Damit es ein bisschen praktisch wird. Okay? Danke, Vater, für die Stunde vor uns. Danke, Herr, für deine Gegenwart wiederum. Herr, ich bete, dass wir lernen, jede Minute in unserem Leben aus deiner Kraft heraus zu leben, aus deiner Barmherzigkeit, deiner Liebe heraus. Und dass wir jede Minute in deine Hand zurückgeben, die du uns gegeben hast. Herr, vergib uns all die Minuten, die wir aus eigener Kraft gelebt haben, wo wir vergessen haben, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der uns liebt, der uns nie verlässt bis an der Weltende. Und Herr, mögen wir lernen, mit dir zu leben, ganz praktisch, jeden Tag. Amen. So, ein paar konkrete Beispiele nun, wo ich euch von der Bibel zeige, dass der Herr Jesus ganzheitlich verkündigt hat und dann, wie wir es umsetzen, speziell jetzt bei unserem Tauernhof. Ich muss um Vergebung bitten, dass ich immer von meinem eigenen Leben und Beispielen erzähle, aber ich habe sonst kein Leben. Das ist das Einzige, was ich habe. Ich kann eben von sonst keinem erzählen. Und so bin ich halt natürlich ein bisschen beschränkt in dem, was ich sage, speziell wenn es zum Praktischen kommt. In Markus 4 haben wir bereits erlebt, wie Jesus mit dem Boot mit den Jüngern gefahren ist. Und Jesus hat ihnen dann konkret etwas vermittelt. Geht nochmal zu Markus 4, bitte. Und wir haben da, das ist eine interessante Geschichte aus vielerlei Gründen, im Vers 35, und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer rübersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Interessant, wahrscheinlich hat Jesus geschlafen und als Schlafenden haben sie ihn aufs Boot getragen, so wie er war. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und andere Boote waren bei ihnen. Und es hebt sich ein heftiger Sturm hin und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und er sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Jesus hat ihnen die Situation aufgegriffen, um ihnen beizubringen, dass wenn er dabei ist, niemals Panik sein muss. Ich bin ja gegenwärtig. Ich habe zwar geschlafen in einem Boot. Wir wissen, dass Gott heute nie schläft. Jesus hat als Mensch geschlafen, nicht als Gott. Jesus ist immer gegenwärtig und darum brauchen wir niemals in Panik zu geraten. Sorget euch nicht um morgen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, nicht zu meiner Lehre. Zu mir, zu meiner Person, zu Jesus, und ich bin bei euch. Das hat er gleich aufgegriffen, hat ihnen beigebracht. Das ist schön, bei unseren Bergtouren können wir ja das Wetter nicht bestimmen. Und so können wir auch die Naturgewalten ausnützen, so wie Jesus es tat, um den Menschen etwas zu lehren. Ich habe euch gestern das Beispiel gebracht vom schlechten Wetter, erinnert euch? Habe ich ein paar Dias davon gezeigt. Was anderes, was man noch lernen kann, wenn das Wetter mal richtig schlecht wird, man muss sich die Regenkleidung anziehen, bevor der Wettersturz kommt. Nicht während er schon da ist, denn dann bist du schon durchnass. Das heißt, ich muss mich ein bisschen umschauen. Wie wird das Wetter? Ich muss auf den Bergführer hören. Was sagt er mir? Und mich dann bereit machen vor dem Sturm. Epheser Kapitel 6 lesen wir von der Waffenrüstung Gottes. Die Waffenrüstung Gottes müssen wir nicht am Schlachtfeld anziehen, sondern bevor wir aufs Schlachtfeld hinausgehen. Wir sind bereits mitten im Krieg. Wisst ihr, diese Parallelen, die kann man ziehen dann aus diesen Erlebnissen heraus. Auch, dass ich mich richtig ausrüsten muss. Das beinhaltet eben auch die richtige Kleidung. Wir sagen ihnen genau, was sie mitnehmen müssen. Wenn sie es nicht mithaben, Pech, müssen sie leiden. Jesus sagt uns genau, was wir mitnehmen müssen. Den Helm des Heils, Schwert des Geistes. Wenn du eins von diesen vergisst, wundere dich nicht, wenn es dir schlecht geht. Geistlich gesprochen. Wisst ihr, und so kann man Parallelen ziehen. Und der Erlebnispädagogik verstehe ich auch, spontan zu sein, Situationen aufgreifen. Ich möchte euch da ein Beispiel von der Bibel zeigen. Schlagt auf Matthäus 19. Matthäus 19. Und Vers 13. Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Die wollten die Kinder verjagen, sind lästig. Vers 14. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen ist das Reich der Himmel. Wisst ihr, was mir hier gefällt? Hier kommen Kinder. Die Eltern wollen sie zu Jesus bringen und die Jünger sagen, weg mit euch, ihr stört da nur die Versammlung oder was? Jesus sieht das, greift die Situation sofort auf, lässt sie nicht vorübergehen. Er greift sie auf, nimmt ein Kind zu sich und dann erklärt er ihnen, wenn ihr nicht so werdet wie eins dieser Kinder, könnt ihr niemals in den Reich kommen. Er nimmt die Situation um, seinen Vater zu verherrlichen und um etwas vom Königreich zu unterrichten. Und das ist auch schön, auf unseren Touren, da gibt es oft Konflikte. Speziell, wenn das Wetter schlecht ist, wenn die Tour sehr lang ist, durch Ermüdung, meistens durch Ermüdung. Wenn Menschen müde werden, dann sind sie nicht mehr sehr belastbar. Und das ist verständlich, das ist auch nicht negativ. Oftmals auch durch Angst, auch das ist ein Faktor, oder durch Ungeduld. Speziell die, die körperlich sehr gut trainiert sind, die kommen am meisten an die Grenzen. Und zwar in der Geduld. Das ist sehr gut. Mit anderen Gruppen teilnehmen. Und dann merkt man, wie die Spannung steigt. Und da explodiert es manchmal fast. Gell? Unter den Gruppen teilnehmen. Und dann hinsetzen und dann erklären, Prediger Kapitel 3, es gibt eine Zeit für alle Dinge. Es gibt eine Zeit, wo es dir gut geht, gibt eine Zeit, wo es dir mal nicht so gut geht. Es gibt eine Zeit zum Müdesein, es gibt eine Zeit zum Nicht-Müdesein. Es gibt sogar eine Zeit zum Hassen, eine Zeit zum Lieben. Es gibt Zeiten, durch die Gott uns gehen lässt. Sehe ich das jetzt nur negativ oder will ich darin jetzt lernen? Ich kann aufgreifen, 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid dankbar für alle Dinge. In allen Situationen, denn das ist der Wille Gottes für dein Leben. So steht es im 1. Thessalonicher 5, 18. Seid dankbar für welche Dinge? Hier ist das blöde Wort. Alle Dinge. Ausschließlich alle. Für alle Dinge dankbar sein, auch wenn es mir mal ganz dreckig geht. Nehme ich Gottes Wort jetzt ernst oder nicht? Philipper Kapitel 2, Vers 14. Wie steht es da genau? Philipper 2, 14. Wir sollen nicht klagen. Wie steht es da? Tut alles ohne Murren und Zweifel. Wie viele Dinge sollen wir ohne Murren tun? Alle. Übrigens, wann haben Sie das letzte Mal gemurrt? Tut alles ohne Murren. Tut mir leid, aber hier wird's Evangelium praktisch. Da können wir nicht ausweichen. Und wenn ich dauernd murre, darf ich mich nicht wundern, wenn ich nichts von der Kraft Gottes in meinem Leben spüre und sehe. Das ist, sagt die Bibel. Oder wisst ihr, was so schön ist, wenn da Spannung ist in der Gruppe, schlage ich auf Matthäus Kapitel 5, Vers 41. Wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, geh mit ihm zwei Meilen. Da brauchst du das nicht erklären, wie das theoretisch funktioniert. Da brauchst du nur den Vers lesen und die wissen alle genau, worum es geht. Wisst ihr, das ist Erlebnispädagogik. Das ist die ganzheitliche Vermittlung des Evangeliums. Darum geht's. So schön in Matthäus 24, schlag das mal auf, Matthäus 24, wo die Jünger, wir haben ja heute schon über den Tempel gesprochen, zumindest gehört Vormittag. Und in dem Fall, im Vers 2, machen die Jünger eine Tempelführung mit Jesus und wollen Jesus beeindrucken, wie wunderbar der Tempel ist. Und indem sie ihm zeigen wollen, wie schön der Tempel ist, das greift Jesus auf, im Kapitel 24, Vers 2. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Jesus benutzt die Gelegenheit und lenkt die Gedanken vom Bestaunen eines menschlichen Werkes zum Bestaunen des göttlichen Werkes. Seid nicht beeindruckt von dem Tempel, seid beeindruckt von eurem Vater im Himmel. Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, und darum geht's nicht. Es ist etwas viel Größeres. Er lenkt ihre Gedanken um und deutet auf Gott hin. Und wisst ihr, das ist auch schön, wenn man in die Berge unterwegs ist, sehr viele Menschen dann sagen, das ist wirklich gewaltig. Wenn man so oben am Berggipfel ist und die Sonne geht unter oder so, wenn man da nicht überwältigt ist, dann fehlt viel. Die gibt's auch. Aber es macht nichts. Dann muss man sie dort aufgreifen, wo sie sind, und sie hinführen. Aber die meisten sind überwältigt. Und dann sie ihre Gedanken wegzulenken von der Schöpfung auf den Schöpfer. Das ist dann, das können wir wunderschön tun. Schau mal, ist das nicht gewaltig, der Sonnenuntergang? Übrigens, mein Vater hat das alles gemacht. Ist das nicht wunderbar? Mein Vater hat das alles gemacht. Und so kann man den Kosmos, die Sterne verwenden. Ihr habt ja drüben, da vor meinem Zimmer, ist so eine Karte vom Weltall mit den Sternbildern und so weiter. Finde ich sehr gut. Ich verwende das auch öfter. Zum Beispiel. Also, wenn man sich da ein paar Folien macht oder so, das ist halt ein bisschen anschaulicher, plastischer. Das nehme ich öfter, das kannst du auch im Raum drinnen machen. Mach einen Abendspaziergang mit deiner Jugendgruppe und dann geh zurück in den Raum und dann erklär ihnen das zum Beispiel. Ich nenne das Erlebnispädagogik. Erklären, das sind so die Größenverhältnisse. Das hier ist die Sonne und dann haben wir die vier inneren Planeten, der Merkur, Venus, Erde und der Mars und dann die äußeren Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Pluto ist der ganz kleine draußen. Das stimmt mit der Größe hier überein. Und ich zeige Ihnen das und sage Ihnen, das ist nicht so groß noch. Die Entfernung von Erde zur Sonne ist nur 150 Millionen Kilometer. Das ist noch nicht sehr viel. Das ist relativ klein. Auf jedem Planeten sind wir schon gewesen. Nur auf dem Pluto noch nicht. Der fehlt noch. Da wollen Sie aber auch die nächsten Jahre hin. Zum Pluto, da braucht man schon relativ lange von der Erde. Da braucht sie schon an die 6 oder mehr Jahre mit dem Raum, mit den Sonden. Die Sonden fliegen mit 150.000 km/h durch das Weltall. Ganz schön schnell, gell? Aber das ist nur unser Sonnensystem. Wir werden nie darüber hinauskommen. Das wissen wir inzwischen auch. Denn der nächste Stern ist bereits so viel weiter entfernt. Da kommen wir nie hin, weil wir nicht so lange leben. Aber dann zeige ich Ihnen das, erkläre Ihnen das ein bisschen. Das kann man mit jungen Leuten ganz gut machen. Und dann sage ich Ihnen, wenn du abends, wenn ein klarer Abend ist, dann siehst du im Himmel so eine Wolke, so einen Nebel. Und dieser Nebel, das nennen wir die Milchstraße. Die Milchstraße, das sind jetzt übrigens so die neuesten Aufnahmen mit dem Hubble-Teleskop, das sie da haben im Weltraum. Und die Milchstraße ist flach, aber in der Mitte, da ist eine Anhäufung von Sonnen. Das sind, steht auch auf eurem Ding da drauf drüben, einige Milliarden Sonnen. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Oder wenn es hunderte Millionen sind, ist auch egal. Auf jeden Fall eine ganze Menge.
Und das ist so schön hier, da ist ein Pfeil und da steht, wir sind hier. Also dieser kleine Punkt hier, in dem, das ist von oben drauf gesehen, hier sind wir, das ist unser Sonnensystem. Das ist ziemlich klein. Das ist eigentlich nicht existent, wenn man es im Ganzen sieht. Das ist eine Milchstraße. Und dann habe ich noch ein Bild, kläre ich Ihnen. Und das ist das Universum, wie wir es kennen. Die weißen Punkte sind alles Milchstraßen. Also unser Universum ist nur ein winziges, winziges Pünktlein in unserer Milchstraße. Und unsere Milchstraße ist nur ein winziges, winziges Pünktchen im Universum. Das ist das Universum, wie wir es kennen. Das ist natürlich ein bisschen, man muss vorsichtig sein, ein bisschen relativ, weil wir nur mit dem, durch die Lichteffekte, die man bekommt, kann man ungefähr sagen, wo die Anhäufungen sind. Eins ist auch interessant, hier bei der Aufnahme, wir sind natürlich in der Mitte, weil nur von hier können wir das Bild machen, sehr logisch, gell? Wir können ja nicht hier sein. Aber interessant ist, dass wir trotzdem nicht hier sind. Und zwar aus dem Grund, es sieht aus, als ob Speichen, wie so ein Fahrrad, die Speichen gehen alle hierher, das sind Anhäufungen von Milchstraßen, so wie bei einem Fahrrad, und wir scheinen da in der Mitte zu sein. Die Wissenschaftler nennen das die Finger Gottes. Ja? Heißt so, ist so eingegangen. Aber wisst ihr, wenn man das so ein bisschen vermittelt, und vor allem, das muss man bildhaft machen, beschreiben kann man das nicht. Und dann kann man sagen, und schau, Gott hat die Sterne gezählt. Auch, ich frage sie, was glaubt ihr, ist das größte Werk Gottes? Fast alle sagen, ja, wenn du das erklärst, die Schöpfung ist gewaltig. Aber wir sprechen 1051 sprechen über die Errettung, über die Erlösung. Das ist wesentlich größer als die Schöpfung. Und so kann man denen das ein bisschen erfahrbar, erlebbar machen, um was es geht am Kreuz Jesu, was er getan hat. Okay? Auch es ist hochinteressant, dass man sowohl in den Mikrokosmos, das ist in das Kleine hinein, als auch in den Makrokosmos, in das Universum hineingehen kann. Und auch ein Atom ist so gestaltet, dass ein Kern ist mit Planeten drumherum. Also der Mikrokosmos und der Makrokosmos sind im Prinzip gleich aufgebaut. Das ist auch interessant. Gell? Da habe ich noch ein, das gefällt mir immer so, die Erde vom Mond aus gesehen. Der Erdaufgang vom Mond. Ist das nicht wunderbar? Wie ein blauer Juwel. Der einzige Planet, der bewohnbar ist. Wir wissen inzwischen, dass auf keinem anderen Planeten Leben existieren kann. Aus vielen verschiedenen Gründen. Auch da gibt es so viel zu sagen darüber. Wenn unsere Erde nur etwas mehr weg von der Sonne wäre oder etwas näher bei der Sonne wäre und das geht nur um Minimale, könnten wir nicht leben. Wenn die Erdachse etwas anders wäre, als sie eben ist, könnten wir nicht leben. Wenn das Magnetfeld um die Erde nicht wäre, in dem Maße, wie es ist, könnten wir nicht leben. Wir, die Erde, der Ball, rotiert mit 100.000 km/h um die Sonne herum. Warum ist es dann nicht windig? Müsste ganz schön windig sein, gell? Durch das Magnetfeld und all die Sachen, das, wenn man das einmal ein bisschen nachliest, das im Englisch sagen, it blows your mind. Es macht dich erstaunen, gell? Der Erlebnispädagogik verstehe ich auch kreativ sein. Wisst ihr, was da auch oft hilfreich ist, so Sprüche zu machen oder paradoxe Aussagen. Das hat Jesus immer getan. Lukas Kapitel 16, Vers 10, ich gebe euch nur ein, zwei Beispiele, die könnt ihr euch selber raussuchen, ist viel spannender. Lukas 16, Vers 10, da sagt Jesus, wer am geringsten treu ist, ist auch im vielen treu. Wer am geringsten ungerecht ist, er ist auch im vielen ungerecht. Das sind so Sprüche, so, die Jesus gesagt hat, die kann man nicht so schnell verstehen, muss man nachdenken. Was meint er genau damit?
Es gibt so viele, die wollen Missionare sein, aber kommen zu Hause mit den Geschwistern nicht zurecht. Oder kann man auf vielerlei Art. Wer im Kleinen nicht treu ist, übrigens, Gott brauchen wir in unserer eigenen Familie viel mehr als am Missionsfeld. In der eigenen Familie brauchst du Gott. Unwahrscheinlich, sonst kannst du in der eigenen Familie kein Zeugnis sein. Jede Minute musst du da abhängig von Gott leben. Lukas 9, Vers 60, nur zwei Beispiele, damit ihr wisst, was ich meine. Das könnt ihr dann selber ausarbeiten. Lukas Kapitel 9, Vers 60, da wollte ihm jemand nachfolgen, und Jesus aber sprach zu ihm, und er wollte noch nach Hause gehen, den Vater begraben. Normalerweise ist er ganz nett. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Was heißt das, Toten ihre Toten begraben? Das ist ein Ausspruch, der macht dich zum Denken. Und auch das dürfen wir anwenden, kreativ sein. Eins, was ich auch gerne verwende, gerade bei Teenagergruppen, das ist eine meiner Lieblingskapitel, Bibelarbeiten, 1. Mose Kapitel 5. Schlag bitte auf. 1. Mose Kapitel 5, das ist das Kapitel, was du meistens auslässt, wenn du dieses Buch liest. Aber das ist die Ahnenreihe von Adam bis Noah. Wen interessiert das schon? Gell? Es gibt in der rabbinischen Tradition, da sagt man Folgendes. Ein Rabbiner, ein Jude, die sagen, wir werden das Alte Testament natürlich ausschließlich, die Tora, die Tanach, das Ganze, erst dann richtig verstehen, wenn der Messias gekommen ist. Und wenn der Messias kommt, wird er uns nicht nur jedes Buch erklären, nicht nur jeden Satz, nicht nur jedes Wort, nicht nur jeden Buchstaben, er wird uns auch den Raum zwischen den Buchstaben erklären. Das ist eine rabbinische Tradition. Und wir mögen sagen, das ist eine ganz schön nette Übertreibung, aber lassen wir es mal. Aber wisst ihr was, ich bin inzwischen zum Schluss gekommen, ich glaube, Sie haben recht. Wisst ihr, was Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 17? Ich bin nicht gekommen, die Propheten aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Es wird nicht ein Strichlein, nicht ein Pünktlein vom Gesetz vergehen, ehe nicht alles erfüllt ist. Und im Alten Testament haben wir eben, es gibt mehr als 300 Prophezeiungen, die auf das erste Kommen Jesu hindeuten. Ein paar haben wir heute Morgen gehört, die ganz bekannten Micha Kapitel 5 und so weiter, er kommt aus Bethlehem, Sacharja Kapitel 9, er reitet auf einem Esel, Jesaja 53, Psalm 22, das sind so die gängigen, die wir alle kennen. Aber darüber hinaus, ich bin inzwischen überzeugt, es gibt keine Kapitel in der Bibel, das nicht auf Jesus hindeutet. Und zum Beispiel 1. Mose Kapitel 5, lesen wir mal durch, das machst du mit deinen 10-Jährigen, mit den Teenagers. Kapitel 4 und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt habe, betrugen 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Das ist übrigens wichtig, manchmal fragen die ja, wie haben die sich vermehrt? Also er hatte Söhne und Töchter. Vers 5 und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 39 Jahre, dann starb er. Vers 6 und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enosch und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage Seth betrugen 912 Jahre, dann starb er. Enosch lebte 90 Jahre, zeugte Kenan. Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage von Enosch betrugen 905 Jahre, dann starb er und Kenan lebte 70 Jahre, zeugte Mahalalel. Jetzt werden sie schon vom Stuhl fallen, gell, wenn du da bist. Und dann lies ruhig weiter, lies runter bis zu Vers 29. Und dann werden sie sagen, gewaltig. Gell. Heute hast du dich wieder besonders bemüht, Frau Schwester. Sagen die Jungen, gell. Aber dann erkläre ich Ihnen, wisst ihr, jeder Name im Alten Testament und im Neuen, Hebräisch und Griechisch, hat eine Bedeutung. Zum Beispiel, ich bin Hans-Peter. Hans, das kommt von Johannes, der Begnadete, glaube ich, heißt das. Ja? Und Petrus heißt der Fels. Gell? So bin ich halt der begnadete Fels, ist auch ganz nett. Gell? Jeden Namen, wenn du ihn zum Ursprung zurückführst, hat eine Bedeutung im Hebräischen und im Griechischen auch. Und jetzt zum Beispiel, das mache ich dann mit Ihnen, dann sage ich, was glaubt ihr, bedeutet Adam? Was heißt Adam? Wer weiß das? Mensch, sehr gut.
Das ist ziemlich einfach, er war der erste Mensch und damit heißt er Adam. Adam, das ist unser Mensch, der Mensch. Wer war sein Sohn? Ihr müsst jetzt nicht lesen, ich bin jetzt auf der Bibel nicht mehr.
Wer ist sein Sohn? Der Seth. Was heißt Seth? Ersatz oder es heißt auch, er ist bestimmt. Er ist nämlich bestimmt anstelle von wem? Von Abel, richtig. Der Seth heißt, ist bestimmt. Wer ist sein Sohn? Enosh, das kommt von der hebräischen Wurzel Anash und heißt so viel wie sterblich. Enosh heißt sterblich. Wer ist sein Sohn? Ihr müsst mir sagen, Kenan. Kenan, das heißt Leid. Wer ist sein Sohn? Mahalalel. Mahalalel heißt der wunderbare Gott. Wann immer ein El bei einem Namen ist, heißt es Gott. El ist, heißt Gott, ist ein Name für Gott. Zum Beispiel Daniel heißt Gott ist mein Richter. Daniel. Wann immer El ist, ist Gott dabei. Mahalal heißt der Wunderbare, der Gesegnete und El ist Gott, der wunderbare Gott. Wer ist sein Sohn? Jered. Jered heißt, er ist herabgekommen oder herabgestiegen. Ist auch interessant, wenn man dann Genesis Kapitel 6 studiert, die Söhne Gottes, die herabstiegen, um mit den Menschentöchtern Gemeinschaft zu haben und so weiter. Aber das geht jetzt zu weit. Auf jeden Fall heißt er, ist herabgekommen.
Wer ist sein Sohn?
Henoch. Henoch heißt predigen oder unterweisen.
Wer ist sein Sohn?
Der Methuselah, genau. Methuselah, das kommt von zwei hebräischen Wurzeln, Mut und Schalach, das heißt, sein Tod bringt.
Wer ist sein Sohn?
Lamech, das heißt, der Verzweifelte, das haben wir auch heute noch im Deutschen, lamentieren, der Lament, auch im Englischen, verzweifelt sein oder was immer. Und der letzte ist der Noah, was heißt Noah? Ruhe. Wenn wir jetzt die 10 in deutsche Sprache daneben geben, dann liest du einen Satz. Der Mensch ist bestimmt zum sterblichen Leid, aber der wunderbare Gott ist herabgekommen, predigend, dass sein Tod bringt den Verzweifelten die Ruhe. Seht ihr, das Evangelium von Jesus Christus ist versteckt in jedem Kapitel. Der Heilige Geist hat kein einziges Kapitel, kein einziges Wort umsonst eingegeben, sondern deutet auf den Messias hin, auf den Yeshua HaMashiach. Das ist Erlebnispädagogik. Wenn das jemand erkennt, die langweilige Ahnenreihe, das ist das Evangelium. Je mehr du das Alte Testament studierst, desto mehr bist du überzeugt, dass kein Wort zufällig dasteht, keine Zahl ist zufällig. Es ist alles vom Heiligen Geist ganz sorgfältig eingegeben. Okay. Aber wissen Sie, wisst ihr, was ich mache? Weil sonst brauchen wir zu lange. Ich habe hier die Namen und auch die Erklärung dazu. Wie ist nochmal, Wer ist die Bibelschulleiterin, habe ich heute gesprochen, oder irgendjemand, der zuständig ist? Ich kann dir das gerne geben. Das sind 5. Genau. Wen es interessiert, hinten ist die Liste, die ist zwar auf Englisch. Er muss halt übersetzen. Und da ist auch die Erklärung, okay? Ich lasse euch die gerne hier. Gut. Das zum Beispiel, ob du jetzt das Universum verwendest, ob du das Wort Gottes verwendest. Kreativ sein, vor allem das Wort Gottes studieren, es aufgreifen und es vermitteln. Das nenne ich mentale Erlebnispädagogik. Oder ihr könnt euch auch bemühen in euren Gruppen. Es gibt so Büchlein, sag es mit Gegenständen. Ich habe da... Ich habe da zum Beispiel, das ist das, sage es mit Gegenständen, oder Heart-Reaching Object Lessons, also Herz zu Herze gehende Objektlektionen. Das sind, ich kann mich erinnern, als ich so 14 Jahre alt war, die wenige Male, wo sie das gemacht haben, das blieb mir. Nehmt das in Anspruch, das ist Pädagogik. Nicht nur mit Worte etwas zu vermitteln, sondern etwas zum Anfassen, zum Ansehen, mit allen Sinnen erfassen. Okay. Übrigens, von dem EC-Kongress, da wurde ein Heftchen gedruckt über Erlebnispädagogik mit Teenagern. Da sind alle meine Vorträge auch drinnen. Wenn das interessiert, der kann sich das hier abschreiben und sich das Buch beim EC bestellen. Oder was immer, gell? Ich lasse es dann hinten noch liegen. Könnt ihr euch abschreiben. Wo mache ich weiter? Es ist so viel, ich muss mich ein bisschen beschränken jetzt. Ein paar Dinge noch aus unserer Arbeit, ganz konkret. Was wir zum Beispiel auch mit unseren Gruppen tun, wenn die kommen und 6 oder 3 oder 2 Wochen bei uns sind, am ersten Tag nehmen wir ihnen die Uhren ab. Weil, das hat viele Gründe. Mal keine Uhrzeit zu haben für 6 Wochen tut wahnsinnig gut. Einige drehen fast durch am zweiten Tag. Die können das nicht. Dann müssen sie es lernen. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Weil in unserer Welt draußen, wir haben gelernt, immer in der Zukunft zu leben. Wenn ich am Bürotisch sitze, bin ich schon bei der nächsten Besprechung. Wenn ich in der Besprechung bin, bin ich schon zu Hause am Mittagstisch. Wenn ich am Mittagstisch bin, bin ich schon sonst wo. Wir haben verlernt, in der Gegenwart zu leben. Und das ist aber Leben. Es gibt schon. Wisst ihr, was Ewigkeit ist? Die ewige Gegenwart. Und wir haben das ewige Leben. Wir werden ewig in der Gegenwart leben. Und das müssen wir lernen, weil wir es verlernt haben. Ist auch gut, wir sagen ihnen auch nie, was wir morgen tun. Die wissen nie, was wir nachmittags tun. Die wissen immer nur das, was sie wissen müssen für die nächste Aktivität. Wir erklären ihnen das ganz freundlich am ersten Tag, damit sich dann niemand unnötig aufregt. Aber die versuchen mit allen möglichen Dingen, dich irgendwie zu hinterlisten. Aber ich schule da die Lehrer, sich nicht hinterlisten zu lassen. Zum Beispiel, wenn wir auf der Tour sind, die wissen nie, wann wir nach Hause kommen. Sie bekommen zum Beispiel Proviant für 4 Tage, aber nach 4 Tagen ist wieder Proviant auf einer Hütte oder irgendwo im Wald. Nochmal 4 Tage. Was sie aber nicht wissen können im Vorhinein. Und das sind ganz gute Lektionen. Zum einen, dass man mal lernt zu vertrauen. Ich habe zwar nichts in Kontrolle, aber die werden mich schon nicht missbrauchen. Weißt du, was nächstes Jahr auf dich zukommt? Ich glaube nicht. Dürfen wir dennoch vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint? Ich glaube schon. All diese Lektionen kann man dann nicht nur theoretisch rüberbringen, sondern so, das tun wir jetzt gerade. Oder wir tun Dinge ganz unerwartet. Das ist auch ganz gut mit euren Teenagerlagern. Da lassen wir sie im Zelt schlafen und da sagen wir im Abendessen, bis nach dem Frühstück darf kein Wort gesprochen werden. Das ist manchmal gut. Seid stille. Und das tun sie auch. Da haben eigentlich keine Probleme. Das ist eine Herausforderung. Und dann müssen sie, die dürfen nicht sprechen, gehen dann ins Bett um 10 Uhr, dann sagen wir, komm bitte raus, schlag die Zelte auf und schlaf draußen, die dürfen nicht sprechen. schlagen die Zelte auf, holen Schlafsack, schlafen. Um 1 Uhr wecken wir sie, holen wir sie in den Versammlungssaal und sagen, und dann erzähle ich eine Geschichte von der Ramsau, von unserer Kirchenvergangenheit, von der Kirchengeschichte, und die glauben unheimlich spannend um 1 Uhr morgens, gell? Und dann erzähle ich ihnen, wie sie von früher, jemand von euch geht nach Gosau, habe ich gehört. Stimmt das? Ja, vielleicht. Früher hat man, die Ramsau ist ja 100% evangelisch, obwohl Österreich 84% katholisch ist. In der Gegenreformation haben wir überlebt, weil Bibeln über den Dachstein geschmuggelt wurden in die Ramsau herüber. Ich erkläre Ihnen das vom Ferdinand II., der die Gegenreformation eingeleitet hat und so weiter. All die Geschichten, man macht es natürlich ein bisschen relevant und dann auf unsere Umgebung bezogen. Und dann müssen Sie Bibel schmuggeln gehen. Kein Wort sprechen, mussten auch damals leise sein. Und dann müssen Sie sich zusammenketten, wir haben Rebschnüre, müssen sich zusammenseilen, dann kann keiner vorauslaufen. Und dann müssen Sie da um 1:30 Uhr nachts, gehen Sie dann und müssen irgendwo Bibeln finden. Das ist alles geplant natürlich. Und dann sind Sie um 3:30 wieder zu Hause und gehen wieder schlafen. Nach dem Frühstück reden wir wieder weiter. Wisst ihr, und das sind einfach Dinge, die auf einem zukommen. Und es ist gut zu sehen, wie reagieren die Menschen. Der eine, der hat voll Spaß daran, der andere, der könnte dir eine runterhauen. Und dann fragst du ihn nächsten Tag. Gell? Das macht aber keiner. Okay, also die Lektion zu lernen, nicht zu wissen, was die nächste Stunde bringt. Das tun wir auf diese Art und Weise. Eine andere Komponente, die wir machen, das Bewusstmachen, dass wir total jede Minute abhängig sind von Gott und auch abhängig sind voneinander. Es ist nicht gut, dass einige der Gemeinschaft fernbleiben, lesen wir im Hebräerbrief. Wir brauchen einander, wir sind keine Einzelkämpfer. Das kann man beim Abseilen sehr gut schulen. Mein Leben hängt total in der Hand von dem anderen. Wir erklären Ihnen das und dann müssen Sie es selber tun, gell? Und da ist ganz schön viel Misstrauen am Anfang, gell? Soll ich mich fallen lassen? Hält die mich wohl, gell? Man merkt, ich muss mich auf die verlassen, sonst kann ich nicht leben. Das kann man dann aufgreifen und erklären. Und auch junge Menschen in Situationen zu bringen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Dann sage ich, wunderbar, vielleicht kann Gott jetzt mal beginnen. Meyer Thomas, so haben Fackelträger begonnen. Meyer Thomas ist mit 15 Jahren zum Glauben gekommen. Das Erste, was er getan hat, hat in London Straßenevangelisationen gemacht, hat eine Ausbildung zum Arzt gemacht, weil er wollte nach Missionar nach Afrika gehen. Als er 19 Jahre alt war, war er so ausgebrannt, so fertig, er hat gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Und da hat Gott zu ihm gesprochen, er hat gesagt, Halleluja, endlich kann ich mal beginnen. Bis jetzt hast ja du ganz schön geschafft. Und aus dieser Erkenntnis sind die Fackelträger entstanden, wo jedes Jahr, momentan sind 1000 Bibelschüler in Fackelträgerschulen um die Welt. Und das ist die Erkenntnis, wo wir Menschen hinbringen wollen, ich kann es nicht, aber du Gott kannst es und du alleine. Und das kann man auf vielerlei Art und Weise. Auch die Abhängigkeit untereinander, dass das Mädchen zugeben kann, ich kann nicht mehr, und den stärkeren Burschen fragt, hilf mir bitte. Das kostet oft Überwindung. Oder dass der Junge, der vielleicht geistlich nicht so reif ist, Hilfe von einem Mädchen annimmt. In der Höhle haben viele Platzangst. Gegenseitig ermutigen. Und so weiter. Also man kann das auf vielerlei Art und Weise machen. Eins auch noch, ja, ich lasse es jetzt und dann sage ich ein paar Dinge, es gebe zu viel. Dieses Seid still und erkenne, dass ich Gott bin. Am Ende eines jeden Programmes haben wir einen Solotag. Das heißt, nach den 6 Wochen, in der letzten Woche, gehen wir am Berg und am Ende einer Tour, 8 und 9 Tage, setzen wir sie aus. Am Tag davor nehmen wir ihnen die Karten ab, damit sie nicht wissen, wo wir sind. Und dann setzen wir sie aus. Alles, wir erklären das natürlich genau. 48 Stunden. Alles, was sie mitnehmen dürfen, ist eine Plastikplane, Wasser und die Bibel und Schlafsack, mehr nicht. Brauchen auch nichts essen, das überlebt jeder 2 Tage. Und dann sind sie da so 100 Meter voneinander entfernt, damit sie sich nicht sehen können im Wald, so im höheren Gebirge. Und sind die 48 Stunden alleine. Wir geben ihnen natürlich konstruktive Hilfen. Das ist nicht gut, sie einfach so rauszuschicken, denn die Leute wissen mit sich selbst nicht mehr, was anfangen. Das ist leider so. Ich muss ihnen sagen, vielleicht nimm dir Ziele vor. Vielleicht ist dein Ziel, den Jesaja-Brief durchzulesen. Dreimal Johannes-Evangelium durchlesen. An zwei Personen Briefe schreiben, das ich schon lange tun sollte. In ein Tagebuch eintragen, was ich mit Gott erlebt habe die letzten Wochen. Konstruktive Ratschläge und dann natürlich praktische Ratschläge und sie dann hinausschicken. 48 Stunden zurück, bekommen sie eine Suppe und weiter geht's. Und dann am Abend macht man die Auswertung. Dann, wenn sie wieder gegessen haben, aber nicht, noch nicht zu Hause im Zelt irgendwo, spricht man dann über das, was man tatsächlich getan hat oder nicht getan hat. Selbstverantwortung lernen. Wir leben in einer furchtbaren Zeit. Wisst ihr, was das ist? Keiner hat mehr Verantwortung. Wenn du durch Stuttgart gehst und fällst über den Kanaldeckel drüber, bist nicht du schuld, sondern der, der den Kanaldeckel so viel hat vorstehen lassen. Und der wird angezeigt. Das ist eine katastrophale Entwicklung, die wir haben. Ich war in Amerika, Skilehrer. Ich habe meine Gruppe eine zu schwere Piste runtergeführt und da stürzte eine Frau. Ich weiß das deshalb noch, weil am Ende der Woche schenkte sie mir ein Buch, wie schön ihr, wie gut ihr die Woche gefallen hat. Sie hat sich auch nicht wehgetan oder sonst was, aber die hat dann, ein Jahr später, die Corporation da, diese Organisation angeklagt, mehrere Millionen Schilling, weil letztes Jahr um die Zeit hat ein Skilehrer sie eine zu steile Piste runtergeführt und seitdem hat sie Kopfweh. Sie will 5 Millionen. Das ist ganz gang und gäbe in Nordamerika. Kommt viel mehr und mehr zu uns. Meine Gerichtsverhandlung, alles Mögliche. Was wir den jungen Leuten wieder lernen wollen, du bist selbstverantwortlich für deine Daten. Und wenn du hinfällst, ist es deine Schuld, du hast 2 Augen. Und wenn du einen Autounfall machst, ist nicht der andere Schuld, sondern du. Wir müssen wieder lernen, Verantwortung zu nehmen, weil wir haben das verlernt. Was wir auch tun, ich lerne ihnen das Klettern, wie man sich im Felsen bewegt. Einige Tage und dann sage ich, ab jetzt seid ihr selbstverantwortlich. Wenn jemand von euch ausrutscht und runterfällt und tot ist, ist es dein Problem, nicht mehr meins. Ich habe euch alles beigebracht, ihr seid gut genug, um das tun zu können, das wir tun werden. Ab jetzt müsst ihr Selbstverantwortung tragen. Ich sage ihnen, was sie brauchen für die Tour, ihr müsst das und das mitnehmen, wenn sie es vergessen, Pech gehabt. Ist ihnen kalt. Ich lerne ihnen, wie sie mit Karte und Kompass umgehen müssen, sie üben's und dann müssen sie halt damit umgehen. Und wenn sie das Ziel nicht finden, müssen sie halt 5 Stunden länger laufen. Das ist so. Das ist die Konsequenz von dem, was ich nicht recht tue. Wir müssen das lernen. Früher wünschten sich Eltern, dass ihre Kinder gut sind. Heute wünschen sich Eltern, dass die Kinder glücklich sind. Und das ist nicht gut. Es ist interessant. Eltern wollen heute, dass die Kinder glücklich sind. Und damit sie glücklich sind, tun sie sogar Falsches, wenn sie nur glücklich sind. Das ist falsch. Das dürfen wir nicht tun. Okay, es gäbe jetzt noch viel zu sagen, aber ich lasse es hier und ich möchte euch noch ein paar Dias zeigen jetzt zum Abschluss und ich werde die Dias einfach kommentieren, ein paar praktische Dinge, die wir so tun. Ganz kurz, weil ich es gerade da habe. Es gibt alles so Kleinigkeiten, die ich sehr gerne habe, wie zum Beispiel... Aber wir alle kennen die Menora, den 7-armigen Leuchter, der in der Stiftshütte steht. Stiftshütte, das ist etwas, was man auch unterrichtet, dann höhen wir die Zeit. Also so ein Zelt, die sind auch wie ein Zelt, ja? Und dann kann ich Ihnen erklären, das ist die Menora, das habt ihr vielleicht schon gesehen, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist der hebräische Name für Jesus, Yeshua. So schreibt man ihn. Er ist das Licht der Welt, da kommt die Menora zum Leuchten, was genau braucht und so weiter. Das sind alles so Kleinigkeiten, nichts Besonderes. Und doch, das ist ganz besonders. Da sagen junge Leute, wow, das ist ganz schön. Somit kannst du deine Bibelstunde einfach auflocken, sie erleben das mental. Okay. Oder wenn ich die Stiftung auch unterrichte,
machen wir Folien, dann nehmen wir die Bilder, damit sie das sehen. Wenn du Leviticus durchliest, oder Exodus vielmehr, die Stiftshütte, das sagt dir gar nichts. Das ist so und so viele Irren lang, die wissen nicht mehr, was der Helle ist. Wenn sie das nicht sehen, das ist langweilig, es plastisch machen. Und da könnt ihr euch bemühen, gutes Material zu machen.
Was wir gleich am Anfang immer machen, das nennt man die Initiatives. Das sind da Spieler, ist eigentlich, wir verstehen unter Spieler einfach ein Spiel machen. Aber die Spieler sind nicht nur Spieler, sondern als Gruppenleiter beobachtet man die Gruppe. Man gibt die Aufgabe, die Aufgabenstellung, und dann müssen sie das durchführen. Zum Beispiel in dem Fall machen sie sich blind und dann müssen sie sich der Reihe nach ihrer Größe, Körpergröße aufstellen. Und das ist eigentlich ganz witzig, denn man erkennt die verschiedenen Charaktere. Der eine, der das sofort organisiert, der eine, der sich zurückzieht, denn das peinlich ist und so weiter. Gell? Und können wir weitermachen? Oder hier zum Beispiel die Entknotung. Man stellt sich in der Gruppe zusammen, man überkreuzt die Hände und findet irgendeine Hand. Und dann muss man einen Knoten entknoten, bis man dann im Kreis steht. Das funktioniert fast immer. Es gibt ganz wenige Knoten, die man nicht entknoten kann. Muss man halt drüber steigen, alles Mögliche. Auch das ist so ein Initiative. Auch man überwindet Berührungsängste. Da haben einige auch Probleme damit. Einfach die Körpernähe, die schreckt ab mal am Anfang. Und auch das Überwinden ein bisschen, das hilft auch dazu. Okay, das nächste. Oder dann gibt es, das heißt, das Acid Bit, wie heißt das auf Deutsch, die Säuregrube. Genau, da werden hier ist ein dünnes Seil gespannt und hier auch, also so 10 Meter auseinander. Und da ist Säure darinnen, sagen wir. Und diese Grube müssen Sie jetzt überwinden, die ganze Gruppe. Und Sie bekommen 3 Holzbrettchen. Wenn jetzt zum Beispiel sie hinfällt, wenn du den Boden berührst, dann bist du tot. Dann müssen die anderen dich irgendwie retten. Und dann sieht sie auf, das ist keine leichte Aufgabe, aber da kommt dann die Kreativität der Teammitglieder zum Vorschein. Manche sind unheimlich kreativ, die haben wahnsinnige Ideen, wie man das machen kann. Okay, weiter. Das ist zum Beispiel, die muss gerettet werden, weil die ist tot und so weiter, gell? Bei diesen Initiatives, bei den Spielen, ist es wichtig, dass man genau kennt, dass man genau weiß, wozu mache ich es und was ist das Ziel von diesem Spiel. Wenn man das nicht kennt, dann kann man es auch nicht gut leiten und auch nicht gut ausarbeiten. Das ist die Voraussetzung. Auch in dem Büchlein vom EC, wo meine Vorträge drinnen sind, da sind auch ein paar Spiele ganz nett beschrieben. Ich glaube, 8 verschiedene oder so. Okay, das nächste. Oder hier müssen Sie zum Beispiel, der ist voll mit Wasser, nicht ganz, 2/3. Und Sie müssen dann Ihre Turnschuhe ausziehen, aber der eine muss immer oben bleiben. Und dann die Turnschuhe wieder anziehen. Alle Teilnehmer. Das ist auch eine ganz nette Übung. Okay. Nächstes. Oder hier zum Beispiel, da müssen alle über diese Schnur drüber, aber sie haben keine Leiter, sie dürfen den Baum nicht berühren und die ganze Gruppe muss drüber kommen. Wie, das ist dann egal, da sind sie kreativ. Das hier ist in dem Fall der Gruppenleiter und der beobachtet die Teammitglieder, die Reaktionen, wie sie es machen und so weiter. Und so lernt man die Leute kennen, das ist am ersten Tag machen wir das immer. Nächstes. Eine ganz gute Übung ist auch, das sagen wir zum Beispiel, die Teams in der Früh sagen wir, heute ist es ernst, ihr müsst jemand retten. Die Gruppenleiter, die setzt sich dann irgendwo aus, so ungefähr in der Regel zwischen 6 und 10 Kilometer vom Zentrum entfernt. Irgendwo im Wald, oben in die Berge. Die Schüler haben jetzt bereits gelernt, wie man Karte und Kompass, wie man damit arbeitet. Ich mache auf ihrer Karte einen Punkt, wo der Schwerverletzte liegt. Und dann sage ich Ihnen, der ist schwer verletzt, ich weiß nicht, welche Krankheit er hat, aber hier liegt er und hier ist das Krankenhaus. Und das Krankenhaus, das ist zum Beispiel mein Haus oft in der Ramsau. Und ich sage, ihr müsst den Verletzten so schnell wie möglich von dort zum Krankenhaus bringen. Und das ist auch eine hochinteressante Übung. Sie dürfen nicht Auto stoppen und so weiter, vom Zentrum weg, auch kein Taxi nehmen. Es muss zu Fuß gegangen werden und Sie müssen halt das mitnehmen, was Sie glauben, Sie werden gebrauchen zur Bergung dieser verletzten Person. Und der Gruppenleiter liegt halt dann irgendwo und er wartet 1, 2 Stunden oder 3, bis seine Gruppe kommt. Und dann hat er eine Wirbelverletzung oder was. Und dann müssen Sie ihn 5 Kilometer zu Fuß ins Spital bringen. Und dann müssen Sie halt eine Trage bauen oder was immer. Und das ist auch hochinteressant. Manche werden da total fertig, weil sie das so frustriert. Ist auch anstrengend. Aber das ist eine sehr gute Übung. Das kann man auch bei Jungschallager machen. Nicht so kompliziert oder auch nicht vielleicht so schwierig, wie wir es gestalten, aber da kannst du ja angemessen mit den Leuten, die du hast, das tun. Ich möchte hier nur praktische Hilfen geben, was ihr tun könnt, wo du nicht unbedingt einen Berg dazu brauchst. Okay, nächstes. Ja, das ist noch also ein Bild vom Transport dann. Es ist unheimlich schwierig, eine verletzte Person ungefähr 4 Kilometer zu schleppen. Das geht in die Hände. Nächste. Dann die Flussüberquerungen. Da lernt man einfach auch das Vertrauen. Das kann man da auch sorgfältig sein, wie man rübergeht. Wenn man fällt, der fällt halt dann gerade nicht ins Wasser, dann muss er wieder irgendwie hochkommen. Natürlich, wenn er es nicht kann, dann helfen wir, aber ist auch für viele ist es eine große Überwindung, es zu tun. Nächstes. Dann eins möchte ich noch schildern, und zwar, das ist eine Höhle, die ich mit ein paar Freunden erforscht habe, die Dachstein-Südwandhöhle, der Eingang ist hier. Da geht man so 2 Stunden zum Eingang hin. Nächstes Bild. Und in der Höhle, die kann man ganz gut pädagogisch nutzen. Weiter bitte, das ist im Eingangbereich, da sind noch die Eiszapfen. In der Höhle drinnen hat es Sommer und Winter dieselbe Temperatur, immer +1 Grad, zwischen 0 und +1 Grad. Also wenn du im Winter reingehst, ist es drinnen warm, wenn du im Sommer reingehst, ist es kalt. Nächstes. Und unsere Höhlen, in unserer Höhenlage, die sind nicht sehr attraktiv, was jetzt Tropfsteine oder so anbelangt, denn Tropfsteine wachsen erst ab +4 Grad Celsius. Darum, wenn du in eine Höhle gehst in Griechenland oder so, da findest du massig Tropfsteine. Je wärmer es ist, desto schneller wachsen sie. Aber man findet kleine Dinge, das ist nur so klein. Das sieht hier groß aus, aber das ist nur so klein. Und auf die hinweisen, nächstes. Oder die Hexentricks heißen die. Das sind einfach so kleine, reiner Kalk ist das, der sich da ansammelt. Das ist so der Anfangsstadium von einem Tropfstein. Nächstes. Und in der Höhle, da kann man so viele geistliche Parallelen ziehen. Zum einen, wenn du da drinnen das Licht verlierst, bist du so gut wie tot. Du findest nie mehr raus. Zumindest nicht von der Höhle, wo wir drinnen sind. Weil du 10-mal wo runterfallen würdest. Also Licht ist unabkömmlich. Und das nächste Schöne ist, mit dem kleinen Licht, das du hast, man hat eine offene Flamme, das ist das beste Höhlenlicht, das funktioniert mit Karbidsteinen. Taschenlampe oder so ist nicht gut, es ist zu kalt, die Batterien gehen gleich aus, die hast du 2 Stunden und dann hast du kein Licht mehr. Und das Licht, da nimmst du noch ein paar Steine mit und Wasser und dann brennt das. Und du siehst immer nur so ein paar Meter vor dir, mehr nicht. Und das ist auch ein schönes Bild. Auch Isaac gesagt, ich bin ein Licht auf euren Wege. Und so weiter. Im Psalm lesen wir auch, das Wort Gottes ist ein Licht auf meine Wege und so weiter. Es genügt, wenn ich das sehe, was gerade vor mir ist. Und dann kann ich viel mehr genießen, was ich sehe. Wenn ich immer schon nach vorne blicke, dann steige ich über die ganzen schönen Dinge, die am Weg entlang sind. Nächstes Bild. Auch in der Höhle, es ist ziemlich kalt und sehr feucht und wir schlafen dann auch drinnen. Das wollen sie gar nicht. Aber wir machen es halt trotzdem. Weil wenn man nur 1 Stunde reingeht, genießt es jeder. Sobald sie länger als 2 Stunden drinnen sind, genießt es keiner mehr. Und dann lernen Sie ein bisschen zu verstehen, was es bedeutet, zu leben in der Dunkelheit. Und dann erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Es gibt Höhlengäste, es gibt Höhlenbewohner, es gibt Höhlenbesucher. Und wir sind alles Höhlenforscher. Ein Höhlenforscher ist jemand, der freiwillig hineingeht. Und dann sage ich Ihnen, im geistlichen Bereich gibt es nur zwei Höhlenforscher. Ein Höhlenbewohner ist nämlich jemand, der in der Höhle zur Welt kommt. Ein Höhlenforscher ist jemand, der von außen in die Höhle hineingeht. Es gibt nur zwei Höhlenforscher, es gibt nur zwei, die freiwillig in die Höhle gingen. Und das ist der erste und der zweite Adam. Als Adam mit Gott gelebt hat, war er draußen in der Sonne. Da war Sonnenschein, Blumen, Tiere, Leben, Kaffee, Dusche. Und dann hat die Schlange aus dem Höhleneingang herausgeschaut und hat gesagt, Adam, komm doch mal hier rein. Wenn du hier drinnen bist, da hast du Leben. Keine Ahnung, was da hinter dem Eingang alles steckt. Und Adam ging in die Höhle hinein, Höhlenforscher, freiwillig. Als er in der Höhle war, ist der Eingang aber zusammengebrochen. Und er konnte nicht mehr raus. Seitdem lebt Adam in der Höhle. Seine Kinder kommen in der Höhle zur Welt. Und in der Höhle, ich habe 5 Tage in der Höhle gelebt, denn unsere Höhle ist bereits so tief. Wir brauchen 3 Tage, bis wir dahin kommen, wo wir jetzt sind und wieder zurück raus. Und wenn wir weiter forschen, müssen wir 4 oder 5 Tage drinnen bleiben. Wisst ihr, was interessant ist, wenn man 5 Tage drinnen ist? Drinnen, da schläft man halt, man versucht es sich so bequem wie möglich zu machen. Ich habe schon genau meinen Platz, da wo es nicht runtertropft. Ich habe schon genau meine Toilette, wo ich Wasser holen gehe. Das sage ich niemandem, weil sonst ist es nicht mehr so schön, wie ich es, so bequem, wie ich es haben will. Man versucht es sich bequem zu machen. Und das ist, was wir tun als Menschen. Wir versuchen uns in dieser Welt, in der Höhle, so bequem wie möglich zu machen. Jetzt kam der zweite Höhlenforscher und der heißt Jesus Christus. Der hat zum ersten Mal die Steine von außen entfernt am Höhleneingang, das ist die Sünde. Und dann kam er herein zu uns Höhlenforschern, Höhlenbewohnern. Hat er uns erzählt, da draußen gibt es Sonne, da gibt es Blumen, da gibt es Kaffee. Wollt ihr nicht mit mir kommen? Aber anstatt, dass wir mitgehen, haben wir gesagt, er will uns nur von meinem Platz weglocken. Sobald ich meinen Platz verlasse, sitzt ein anderer drauf. Den gebe ich nicht her. Da gibt es die guten Höhlenbewohner, die sind weiter oben, wo es nicht mehr tropft. Und dann gibt es die schlechten, die müssen unten wohnen, da tropft sie mir drauf. Und die warten nur, dass sie meine Nische bekommen. Und so haben sie schließlich den zweiten Höhlenforscher in der Höhle getötet. Das ist das Kreuz. Aber Jesus ist nicht gestorben geblieben, er ist auferstanden. Und er hat uns wir haben eine Telefonleitung gelegt. In der Höhle kannst du ja nicht funken. Da funktioniert kein Funk. Das ist wie eine Telefonleitung von der Höhle zum Ausgang, der wir folgen können. Das ist der Heilige Geist, der uns den Weg weist. Und jeder, der Jesus folgt, kann hinauskommen in die Sonne, zu den Blumen, zum Kaffee. Und wisst ihr, und so macht man es plastisch. Man kann auch, wenn man dann eine Nacht drinnen geschlafen hat, weiß jeder, wie furchtbar es ist, dann sage ich, wollt ihr noch eine Woche hier bleiben? Es ist schlimm, dieser Gedanke. Damit wir erkennen, verloren zu sein, Jesus nicht zu kennen, ist schlimm. Ein Anliegen bekommen für die verlorene Welt. Und all das kann man da machen. Na, das nächste Bild bitte. Da lachen sie noch. Wenn wir reinkommen, da haben wir die kleinen Gaskartuschen, da kochen wir ein bisschen heiße Suppe, dann geht es ihnen wieder besser. Nächster. Dann das Wasser, so das Wildwasserfahren, immer Wildwasser kann man das nicht nennen, das ist halt so ein Fluss. Aber da kann man auch viel Teamwork machen. Machen wir weiter, ich verhalte mich jetzt nicht mehr, sonst wird es zu spät. Nächstes bitte. Auch was Ernstsituationen sind ja nicht unbedingt willkommen, aber sie sind manchmal da. Ich bin auch im Bergrettungsdienst, im österreichischen Höhlenrettungsdienst. Und ich bin Gott sehr dankbar, es ist nur seine Gnade. Ich hatte noch nie jemanden in meiner Gruppe, der tödlich verunglückt ist. Ich bin zwar wie letztes Jahr mit meinen Gruppen gerade 2-mal wohin gekommen, wo jemand dann tot war. wo ich dann Hubschrauber gerufen habe und die oftmals, wenn sie weit runterfallen, muss man halt die Trümmer zusammenklauben, in den Sack reingeben und wegfliegen. Aber diese Ernstsituationen, die wünsche ich mir zwar nicht, aber wenn sie da sind, dann nütze ich sie. Gerade wie letztes Jahr auch, wir sind gerade runter und da ist einer runtergefallen, so nur 30 Meter, aber er war auf jeden Fall tot. Habe Hubschrauber gerufen, runtergeflogen und sie waren dann bei der Hütte wurde er umgelagert. Sie haben das alles gesehen. Dann kann man das aufgreifen, wie vergänglich wir sind. Ich habe in einer Zeitung kürzlich gelesen, ein 40-Jähriger hat gesagt, wenn ich so im Durchschnitt schaue, dann habe ich noch 24 Jahre zu leben. Dann hat ein anderer gesagt, nicht 24 Jahre, 24 Sommer. Das heißt, uns wird bewusst, ich habe nur noch 24 Mal einen Sommer. Der ist bei uns sowieso ganz kurz. 24 Mal noch Sommer, dann, wenn ich so alt werde, ist mein Leben vorbei. Das geht so. Dass uns das bewusst wird. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Okay, nächstes. Und dann auch das Zelten, das einfache Leben, auch einfach zurück zum Einfachen ein bisschen. Wir brauchen eigentlich gar nicht viel zu leben. Wir glauben, wir brauchen viel. Aber das meiste ist ein Ballast. Und Sie merken, wir sind so ein, zwei Wochen mit Zelten unterwegs. Ja, eigentlich habe ich nichts vermisst. Ich bin sogar zufriedener. Auch das wieder lernen. Nächstes. Das sind dann die Solo-Tage, von denen ich vorhin erzählt habe, da mit der Plane, mit der Bibel und mit Wasser. Wenn ihr auch sowas macht, sie sollten nichts mitnehmen, keine Fotoapparate, weil du kannst dich stundenlang mit einem Fotoapparat beschäftigen, Ameisen fotografieren und so. Das machen die. Sondern nur das mitnehmen, was man unbedingt braucht. Das ist zwar manchmal schwer am Anfang, aber dann fange ich, jetzt habe ich halt nichts für die Bibel, lese ich halt doch. Und das wird Ihnen zum Segen, oftmals. Okay, nächstes. Auch bin ich überzeugt, dass die Natur an sich eine verändernde Kraft hat, nicht jetzt eine Kraft in sich. Missversteht mich nicht, ich bin kein Esoteriker. Aber es gibt einen Moment, das in der Erlebnispädagogik, the mountain,